Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Düsseldorf plant Anfang September ein Konzert mit 13.000 Zuschauern. Eine Großveranstaltung in Corona-Zeiten, die heftig kritisiert wird. Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel begründet gleich hier seine Entscheidung für das Konzert. Die Soziologin Cornelia Koppitsch hat die gute wissenschaftliche Praxis gravierend missachtet. Das sagt ihr Arbeitgeber, die TU in Darmstadt. Ein weiterer spektakulärer Plagiatsfall ist damit geklärt. Ein Gespräch dazu mit dem Juraprofessor Gerhard Dannemann.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Abstandskonzept und Hygienekonzept sei schlüssig, das sagt die Stadt Düsseldorf und hat ein Großkonzert in einem Düsseldorfer Fußballstadion mit 13.000 Zuschauern genehmigt. Am 4. September soll es über die Bühne gehen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Düsseldorfer Entscheidung mit folgenden Worten kritisiert.
Dass ein solches Großereignis angekündigt wird mit 13.000 Besuchern, ohne jede Rücksprache mit den auch zuständigen Landesbehörden. Ich hätte mir hier etwas mehr Sensibilität vom Oberbürgermeister erwartet, denn es ist ja klar, dass wenn ein solches Großereignis stattfindet, ganz Deutschland und viele in Europa auf diese Stadt gucken.
Soweit Armin Laschet. Am Telefon ist nun Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Herr Geisel, guten Abend.
Guten Abend.
Warum haben Sie so unsensibel reagiert, wie Armin Laschet es behauptet hat?
Na, gewiss nicht deswegen, weil ich will, dass die ganze Welt auf Düsseldorf schaut, sondern schlicht und ergreifend deswegen, weil die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist. Wir haben hier die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen anzuwenden und deren Regelungen sind jedenfalls im Ergebnis unserer Prüfung eindeutig. Konzerte mit mehr als 300 Besuchern dürfen dann stattfinden, wenn ein Hygienekonzept vorgelegt wird, das den einschlägigen Anforderungen genügt. Dieses Hygienekonzept wurde vorgelegt. Es wurde von der zuständigen Behörde, das ist die örtliche Gesundheitsbehörde, das Land ist hier nicht zuständig, sondern es hat ausdrücklich die Zuständigkeit und damit auch die Verantwortung an die Kommunen delegiert. Ein Gesundheitsamt hat dieses Hygienekonzept überprüft, kam zu dem Ergebnis, dass die Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern teilweise deutlich übertroffen sind. Und vor dem Hintergrund gab es keinerlei Veranlassung, dieses Konzert zu untersagen.
Auch der bayerische Ministerpräsident Söder hat ja von einem katastrophalen Signal gesprochen.
Ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass offenbar die Grundprinzipien des Rechtsstaates in Zeiten von Corona, vielleicht auch in Zeiten eines Wettstreits zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet um die Kanzlerkandidatur, keine Ahnung, was da maßgeblich sein soll, dass die Grundregeln des Rechtsstaates hier offenbar dispensiert werden. Es gilt die Bindung an Recht und Gesetz. Wir haben das Gesetz angewandt und kamen im Ergebnis unserer Prüfung zu einem eindeutigen Ergebnis.
Aber wir können doch davon ausgehen, dass jede Großveranstaltung das Risiko einer Ansteckung erhöht. Oder sehen Sie das anders?
Ich muss mal so sagen, bei dieser Veranstaltung sehe ich es nicht. Denn, muss man mal so, wenn Sie sich das Hygienekonzept anschauen, da ist also sehr sorgfältig, wird dafür gesorgt, dass also auch beim Betreten des Stadions, dass da Abstände gewahrt werden können. Es gibt ein sehr strenges Reglement, wann wer auf seinen Platz kommt, wann wer das Stadion wieder verlassen soll. Die Plätze sind zugewiesen, die Plätze sind personalisiert. Es muss während des Konzerts eine Maske, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Also wenn ich mir, wie soll man sagen, das normale Treiben am Wochenende in Großstädten anschaue, kann ich bei diesem Konzert nun mitnichten ein erhöhtes Infektionsrisiko erkennen, jedenfalls auf der Grundlage des vorgelegten Hygienekonzepts.
Jetzt ist von einem Befreiungsschlag für die Branche auch die Rede. Gilt also das wirtschaftliche Argument als entscheidend?
Ich darf nochmal, es geht hier nicht um einen Befreiungsschlag, es geht nicht um ein katastrophales Signal, es geht nicht um Politik, sondern es geht um die Anwendung der geltenden Regeln. Und ich würde mal so sagen, klar, dass wir diese Regeln angewandt haben, dass wenn das Hygienekonzept hinreichend ist, dann werden wir ein solches Konzert ermöglichen. Und deswegen konnten wir nicht anders entscheiden. Wir konnten es nicht untersagen. Dass das vielleicht auch ein Signal ist, das, auf das viele gewartet haben. Das mag sein, das war aber bei unserer Entscheidung nicht maßgeblich.
Was ist der Unterschied zwischen einem Konzert mit 13.000 Zuhörerinnen und Zuhörern und mit einem Fußballspiel mit vielleicht 20.000, 30.000 Zuschauern mit Publikum?
Ja, gut, also ich würde mal so sagen, also es ist ja auch kein Alkohol erlaubt. Ich glaube, das sieht das Konzept der DFL auch vor. Ich muss mal so sagen, die Unterschiede sind eher marginal. 30.000 sind mehr als 13.000, wie sie bei diesem Konzert zulässig sind. Normalerweise, sagen wir, ist die Enthemmung bei einem Fußballspiel, jedenfalls wenn die eigene Mannschaft gewinnt, vielleicht noch größer als bei einem Konzert der Art, wie es am 4. September in Düsseldorf stattfinden soll.
Herr Geisel, ich kann mir vorstellen, was Sie antworten. Trotzdem möchte ich die Frage stellen. Laschet, CDU, Söder, CSU und Sie sind Mitglied der SPD. Hat das auch parteipolitische Gründe, Ihre Bevorzugung oder Ihr Pro für dieses Konzert?
Völlig abwegig. Also das halte ich nun wirklich, es geht hier, darauf lege ich auch Wert, es geht nicht um Politik, sondern es geht darum, dass man die geltenden Regeln anwendet. Und wenn das Land der Meinung ist, diese Regeln sind falsch, dann muss das Land sein eigenes Regelwerk ändern. Zur Anwendung kam hier die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich wundere mich ein bisschen darüber, dass der Ministerpräsident hier erstens von einer Mitzuständigkeit des Landes spricht. Wie gesagt, die sehe ich nicht. Und ich glaube, es gibt ja den einzigen Punkt, auf den sich, glaube ich, Herr Laumann stützt, der rechtliche Bedenken insofern angemeldet hat, als er meinte, es könnte sich hier um ein Musikfestival handeln. Das ist, glaube ich, erkennbar nicht der Fall. Ich bin zwar mittlerweile in einem Alter, wo ich Musikfestivals nicht mehr regelmäßig besuche. Als ich das getan habe, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass ein Konzert, so wie es hier geplant ist, mit einem Festival, das meistens mehrere Bühnen hat und in dem es definitiv keine zugewiesenen Sitzplätze gibt, nichts zu tun hat.
Sie haben den Gesundheitsminister Laumann eben zitiert, den nordrhein-westfälischen Minister. Kritik an Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Seine Antwort, wir haben sie gehört. Herr Geisel, Dankeschön.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein geplantes Konzert für 13.000 Menschen also in Düsseldorf. Ebenfalls 13.000 Besucher passen in die Arena von Verona. Dort wird bereits wieder musiziert, allerdings nur vor 3.000 Zuschauern, immerhin. Wie das organisiert ist, wie das klingt, welche Eindrücke die Zuhörer und die Musiker auch bekommen, das hören wir in der Reportage von Sandra Limoncini.
In Verona, so heißt es, werden die Zuschauer zu Komparsen. Das sei das Besondere an dieser Arena, die voll besetzt bis zu 13.000 Menschen fasst. Leider stand das Amphitheater monatelang leer. Die Corona-Krise hatte Italien so fest im Griff, dass es nicht sicher war, ob und wann überhaupt Veranstaltungen stattfinden können. Die Intendantin der Arena di Verona, Cecilia Gasdia, kreierte deshalb ein Notfallsommerprogramm für den Fall, dass man in Verona doch noch spielen darf. Cecilia Gasdia hat in Verona im Vergleich zu anderen Spielstätten einen Vorteil. Die Arena in Verona, die ist offen, deswegen haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, um Veranstaltungen zu organisieren. In Deutschland war relativ schnell klar, dass freie Künstler die Corona-Krise in einen Abgrund stürzt. Die Regierung hat deshalb Hilfen zugesagt. Auch in Italien gibt es finanzielle Unterstützung, aber für freie Unternehmer und auch nur im begrenzten Rahmen. Nicht genug für die Musiker und Sänger hier. Cecilia Gasdia.
Wir haben hier in Italien ein ganz gutes Modell, denn wir sind politisch und kulturell mit der Regierung sehr verbunden. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber natürlich ist es nicht unbedingt eine nur wirtschaftliche Beziehung. Wir hoffen aber, dass wir natürlich noch ein bisschen mehr Unterstützung von der Regierung bekommen, ein bisschen wie in Deutschland. Und wir hoffen natürlich, dass sich die italienische Regierung vielleicht ein bisschen ein Beispiel an Deutschland nimmt, das seine Kulturschaffenden wirklich unterstützt.
Verona spielt jetzt ein kleines Programm, angepasst an die Hygienevorschriften und die veränderte Situation. Verona lebt von den Konzertliebhabern aus Amerika, China und Russland, die aber dürfen nicht kommen. Das Publikum besteht nun aus Italienern aus der Region und anderen Europäern, die ihr Land verlassen dürfen. Die Musiker sind glücklich, dass sie überhaupt wieder auf der Bühne stehen können, auch wenn die Bedingungen etwas anders sind. Warm spielen müssen sie sich mit Distanz.
Die gehen hier auf und ab und suchen sich ihre Plätzchen, wo sie sich einspielen können.
Ich mich chiamo Massimiliano.
ich vorbereite mich nicht wirklich, ist einfach ein Stimmen.
Aber das Tolle ist doch, dass ihr jetzt alle hier so rumgeht und schaut und jeder irgendwie in irgendeinem Gang steht zwischen irgendwelchen Mauern. Das finde ich so bezaubernd.
Ja, ist sehr zauber Atmosphäre, finde ich auch, weil es ist historisch, es ist alles, ist nicht wie ein Theater, ne? Und sehr besonderes, ja.
Wie ist es jetzt für dich, nach so vielen Monaten der Pause endlich wieder spielen zu dürfen?
Wie eine Liberation.
Befreiung.
Befreiung, ja, man fühlt sich wieder mit Musik zu tun und arbeiten und leben und das habe ich viel vermisst.
Auch die Zuschauer sitzen in der Arena mit großem Abstand voneinander. Statt 13.000 dürfen nur 3.000 Menschen in das Amphitheater. Man hat sehr viel Platz, aber das stört hier niemanden. Auch das obligatorische Fiebermessen vor dem Eintritt und das Händedesinfizieren ist für alle mittlerweile Routine. Denn am Ende geht es doch um die Musik.
Wie ist denn Kultur jetzt in Zeiten von Corona?
Naja, wir finden es eigentlich ganz schön. Wir haben die Tickets heute gekauft, also konnten es noch ergattern, hier super Plätze, weil es halt leer ist. Also traurig natürlich für Verona, aber wir sind halt ganz alleine hier in Verona, ne? Und in Italien generell.
Weniger Leute, die rein können. Und trotzdem muss es aufrechterhalten werden, ja.
Fanden Sie das jetzt gut, dass es so ein bisschen leerer war?
Ja, ich finde es halt schade für die Veranstalter, ne?
Haben Sie Corona-Krise rausgehört aus dem Konzert?
Nein, überhaupt nicht.
Die Konzertsaison wird, wenn es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt, in den meisten Städten stattfinden. Aber ob die Kulturlandschaft nach der Pandemie die gleiche sein wird, steht noch in den Sternen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eine Untersuchungskommission der TU Darmstadt hat eine gravierende Missachtung guter wissenschaftlicher Praxis in Publikation einer Soziologieprofessorin der TU Darmstadt festgestellt. Mit diesem Satz beginnt eine Pressemitteilung der TU vom heutigen Dienstag. Die Vorwürfe betreffen die Soziologieprofessorin Cornelia Korpetsch und ihre Veröffentlichung Die Gesellschaft des Zorns und die Wiederkehr der Konformität. Wir haben darüber im vergangenen Jahr bereits mehrfach berichtet. Damals zogen auch die betroffenen Verlage die beiden Bücher zurück. Jetzt also ist es offiziell. Ich bin nun verbunden mit Gerhard Dannemann. Er ist Juraprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin und er arbeitet auch bei VroniPlagWiki mit, um Plagiate als Plagiate zu kennzeichnen. Mit ihm bin ich verbunden. Herr Dannemann, guten Abend.
Guten Abend.
Eine gravierende Missachtung guter wissenschaftlicher Praxis, also durch Cornelia Korpetsch, schreibt die TU Darmstadt. Ist dieser Fall, wie soll ich sagen, glasklar?
Der ist ziemlich klar. Die Universität stellt ja auch sehr genau dar in diesem Bericht, was sie genau zu beanstanden hat. Sie hat nicht nur diese zwei Bücher untersucht, sondern auch einige weitere Publikationen seit 2009. So lange ist Frau Korpetsch an der TU Darmstadt und sie hat querbeet über alle untersuchten Arbeiten hinweg wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt. Plagiate, aber nicht nur Plagiate, auch Probleme mit statistischen, mit empirischen Materialien und mit der Verwendung von Aussagen, die von einem historischen Kontext in einen anderen transferierten, damit nicht mehr so haltbar waren. Umgang mit Quellen und mit empirischen Daten sind das Problem.
Bleiben wir doch mal beim engeren Kreis Plagiat. Wie oft im Leben geht es ja um die Frage, wo eine Grenze verläuft. Was ist denn gerade noch innerhalb der Grenze möglich, was außerhalb der Grenze? Mit welchen Plagiatstechniken hat sich denn Cornelia Korpetsch eindeutig außerhalb dieser Grenzen bewegt?
Ja, der Kommissionsbericht legt das auch sehr offen, wie Sie da vorgehen. Die Kommission kritisiert eine Unsitte, dass man nur noch ein Werk nennt. Das Werk mag 250 Seiten haben und Frau Korpetsch, wie auch einige andere Leute, gibt nicht mehr an, auf welcher Seite eine solche Aussage zu finden ist. Das wurde außen vor gelassen. Das wurde also nicht als wissenschaftliches Fehlverhalten besonders angekreidet, obwohl es für die Wissenschaft keine gute Praxis ist. Und dann wurde eben halt kategorisiert. Da gibt es Plagiate, da wird die Quelle gar nicht genannt und trotzdem Text im Text nach oder dem Sinn nach wiedergegeben. Dann gibt es welche, da wird die Quelle irgendwo genannt, auch im Kontext, aber es werden beispielsweise lange wörtliche Zitate nicht ausgewiesen oder die Autorin stellt nicht klar, dass nicht nur ein Absatz aus dieser oder ein Satz aus dieser Quelle stammt, sondern viel, viel mehr, vielleicht die ganze Seite. Und diese letzte Kategorie nennt man Bauernopfer und das ist die häufigste Plagiatskategorie, welche die Kommission im Fall Kopetsch moniert hat.
Kopetschs Buch Gesellschaft des Zorns war für den Bayerischen Buchpreis nominiert und trotz der Plagiatsvorwürfe wollte die Autorin das Buch nicht zurückziehen. Wie kann man denn solch ein Verhalten bezeichnen? Ist das uneinsichtig?
Das ist uneinsichtig, ja. Ich habe schon öfter festgestellt, nicht nur bei meinen Studierenden, die gelegentlich plagiieren, sondern auch mit vielen anderen Autoren, dass die Betroffenen sich oft gar nicht mehr bewusst sind oder es verdrängt haben, wie sie vorgegangen sind und selber sehr überrascht sind, wenn man ihnen ihre Stellen mit einem Gelbmarker oder eben halt mit moderneren Mitteln farblich eingefärbt mit einer Quelle, wo sie es herhaben, gegenüberstellt und sie dann vielleicht sehen, was sie da alles gemacht haben. Das sind Vorgänge, ich kenne Frau Kopetsch nicht, ich kann mich nicht in sie reinversetzen, aber das wäre nicht ganz unüblich, dass es ihr selber gar nicht mehr präsent war, was sie da alles an Quellen unterschlagen und nicht richtig zitiert hat.
Sie kennen viele solcher Texte, Herr Dannemann, Sie haben die untersucht. Interessant ist ja auch immer die Frage nach dem Motiv bzw. der Motivation und darüber hatten wir ja eben auch schon ganz kurz gesprochen. Ganz generell mal gefragt, warum plagiieren überhaupt Wissenschaftler? Die müssen doch wissen, dass heutzutage einerseits natürlich Copy-Paste, das ist einfach, aber der Nachweis des Plagiats ist ja auch vergleichsweise einfach.
Ja, da gibt es verschiedene Motive. Ein verbreitetes ist das der Überforderung, intellektuell oder sprachlich, das glaube ich, kann man bei Frau Kopetsch ausschließen. Motiv Nummer eins ist einfach, man spart unglaublich viel Arbeit. Also Frau Kopetsch benutzt gerne andere Texte als Schreibvorlage. Sie arbeitet zu einem Thema, sie liest sich ein, das sollte man ja auch, aber anstatt dann ihre Gedanken eigenständig zu formulieren, nimmt sie einen fremden Text zum Ausgangspunkt und schreibt um den rum, ändert hier ein paar, dort ein paar Worte, übernimmt Fußnoten oder lässt sie auch weg, übernimmt Zitate und geht dann weiter und kollagiert aus dem nächsten Text. Nicht durchgehend, aber das halt immer wieder und damit spart man locker die Hälfte der Zeit, wahrscheinlich drei Viertel der Zeit, die man sonst brauchen würde, um sowas zu schreiben.
Die Plagiatsaffäre von Karl Theodor zu Guttenberg ist jetzt gut 9 Jahre her. Haben denn die verschiedenen Plagiatsverfahren im Laufe der Zeit inzwischen dazu geführt, dass es weniger Plagiate gibt? Was ist da Ihr Eindruck, Herr Dannemann?
Das hatte ich gehofft, als ich mich 2011 angefangen habe, auch im Projekt Gutenplag und dann im Boniplag-Wiki zu engagieren. Aber bisher scheint das noch nicht angekommen zu sein bei den Autoren und Autorinnen, dass das wirklich keine gute Idee ist. Das sind vielleicht Selbstüberschätzungen dabei. Ich werde wohl doch nicht erwischt werden. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, aber bisher habe ich noch keine merkliche Abnahme von Plagiaten feststellen können.
Also Sie gehen davon aus, Herr Dannemann, dass Sie leider noch eine ganze Menge zu tun haben werden in Bezug auf diese Themen.
Das ist wohl so, leider, ja.
Die TU Darmstadt wirft ihrer Professorin Cornelia Kopetsch vor, gegen gute wissenschaftliche Praxis verstoßen zu haben, nicht mit einzelnen punktuellen Fehlern, sondern mit einer ganzen Vielzahl an Unregelmäßigkeiten. Gerhard Dannemann war das, Juraprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Dannemann, ja. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Musikrat sieht den Musikunterricht an Schulen in Gefahr und ruft zu mehr Kreativität auf. Wenn wir jetzt keine Wege für einen qualifizierten Musikunterricht unter Hygieneauflagen in Schulen finden, würden mittelfristig die ohnehin schon brüchigen Infrastrukturen der musikalischen Bildung noch weiter geschwächt, sagte Generalsekretär Höppner in Berlin zu Schulbeginn in vielen Bundesländern. Seit Monaten fielen Unterricht und Aktivitäten wie Singen und Ensemblespiel aus. Der Berliner Landesmusikrat begrüßt, dass Chöre in der Hauptstadt jetzt wieder bei Konzerten auftreten und proben können. Dies gilt allerdings nur, wenn bestimmte Hygienestandards eingehalten werden. Die Präsidentin des Landesmusikrats, Dunga Löper, nannte die Regelung im Deutschlandfunk Kultur einen Fortschritt. Da wegen der Abstandsregeln aber mehr Platz gebraucht werde, forderte sie ein Raummanagement.
Dass man wirklich innerhalb der Stadt überlegt und nachforscht, wo gibt es Räume. Stellen Sie sich mal vor, die großen Gerichtsgebäude mit ihren Riesenfoyers, die alle abends leer stehen, die könnten für so etwas genutzt werden. Aber dazu muss man wissen, wie kann das passieren, unter welchen Bedingungen und so weiter. Da muss man sehr systematisch rangehen. Und der Chorverband hat sich auch bereit erklärt, so etwas zu tun. Aber da braucht es Personal, um das auch tatsächlich umzusetzen.
Die Präsidentin des Berliner Landesmusikrats, Hella Dunger-Löper. Die mittelständischen Kinos in Deutschland fürchten um ihre wirtschaftliche Zukunft. Durch die nur zögerliche Wiedereröffnung seit Mitte Mai verzeichneten alle Kinos massive Umsatzeinbrüche, teilten die Betreiber mit. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Grütters fordern sie deshalb wirtschaftliche Hilfen sowie einen Kinogipfel. Der Brief wurde von 68 Unternehmen unterzeichnet, die nach eigenen Angaben deutschlandweit einen Marktanteil von 40% repräsentieren. Der Komiker Phipps Asmussen ist mit 82 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin. Ende der 1960er Jahre eröffnete Asmussen in Hamburg die Kabarettkneipe Violette Zwiebel, in der er sowohl die Gäste bewirtete als auch als Interpret auftrat. Später war er im Hörfunk und im Fernsehen als Komiker sehr erfolgreich. Asmussen verkaufte 7 Millionen Platten, Kassetten und CDs und wurde mit 3 goldenen Schallplatten ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Russland zur Zeit der Revolution ist der sogenannte Konstruktivismus entstanden, ein faszinierendes Thema mit ästhetischen, politischen, auch technikgeschichtlichen Aspekten. Vor allem in der Architektur und in der bildenden Kunst haben die Künstler stilbildend gewirkt. Und so ist es auch nicht überraschend, dass auch die avantgardistische Filmkunst in den 20er Jahren in Russland maßgeblich von konstruktivistischen Gedanken geprägt war. Im Sprengel-Museum in Hannover sind jetzt 34 russische Filmplakate aus den Jahren 1924 bis 1928 zu sehen. El Lisitzky und eine Rolle Plakate. Reinhard Spieler ist der Direktor des Sprengel-Museums. Er wird uns nun die kunsthistorische und auch die politische Bedeutung dieser Plakate erläutern. Er ist am Telefon. Herr Spieler, guten Abend.
Guten Abend.
Renommierte russische Künstler haben damals vom Staat den Auftrag bekommen, diese Plakate zu Filmen zu entwerfen. Haben die denn zu revolutionären Filmen auch ästhetisch revolutionäre Plakate gemacht?
Absolut. Also nach der großen Revolution waren die Künstler und Künstlerinnen mehr und mehr verpflichtet, wirklich auch im Dienste der Propaganda, also der kommunistischen Partei und der Revolution, politisch wirklich aktiv zu sein. Deswegen sind ganz viele ins Theater gegangen. Theater war so eine politisch relevante Kunst und fast alle wichtigen Künstlerinnen und Künstler haben dann Bühnenbilder, Kostüme und so weiter entworfen. Und seit 1920 etwa wurde dann wirklich auch verstärkt der Film plötzlich wieder in Angriff genommen. Also vorher gab es eigentlich keine relevante Filmproduktion in Russland. Aber der Film war natürlich auch ein politisch ganz wichtiges Mittel, um an die Bevölkerung, die oft gar nicht lesen und schreiben konnte, also die relativ einfach war, ranzukommen, um ihnen politische Inhalte zu vermitteln. Und da waren eben auch die Künstler gefragt, einmal in den Filmen selber mitzuwirken. Alexandra Exter zum Beispiel hat das ganze Stage-Design von Aelita, einem wunderbaren Science-Fiction-Film, gemacht. Aber sie haben eben auch die Filmplakate dazu gestaltet. Also das gehörte wirklich zum künstlerischen Beruf dann mit dazu.
Vom Theater zum Film, das ist ja ein großer Schritt, auch ästhetisch ein großer Schritt. Da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, auch so ein Filmplakat dann auch zu gestalten. Was war denn jetzt ästhetisch das Neue? Was waren die neuen Mittel?
Also sie haben eben explizit Mittel wie Fotomontage zum Beispiel und Collagen verwendet, aber auch ganz stark Designprinzipien eigentlich von der Bauhausgestaltung mitgenommen. Also das Pendant in Russland zu Bauhaus war Tschutemas, also eine große Kunstakademie, und da waren eben auch El Lisitzky und viele andere tätig, die auch aus dem Bauhaus quasi die ganzen Ideen mitgebracht haben. Also diese Gestaltungsprinzipien sieht man da, aber explizit ist eben auch Fotomontage und Collage sind die künstlerischen Techniken, die da besonders verwendet werden.
Sie haben El Lisitzky genannt, nach dessen Bedeutung wollte ich natürlich auch gerade in diesem Zusammenhang auch fragen.
Ja, so wie wir das recherchiert haben, steht El Lisitzky eigentlich im Auge des Orkans. Also er ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die ganzen Plakate, die wir jetzt ausstellen, wohl nach Hannover gekommen sind. Es handelt sich um ein Konvolut, das 1982 ins Sprengel-Museum gekommen ist. Und zwar ist eine eingerollte Sendung, die eigentlich nie aufgemacht wurde. muss dazu sagen, das Sprengelmuseum ist 1979 eröffnet worden. Und als es damals eingeweiht wurde, hat man beschlossen, die Sammlungen in Hannover ganz neu zu ordnen. Das heißt, dass alle Sammlungen, also auch Landesbesitz zum Beispiel, oder Sammlung Sprengel und städtischer Besitz, für alle Werke, die nach 1900 entstanden sind, ins Sprengelmuseum gekommen sind. Das heißt also auch die Bestände des Landesmuseums, früheres Provinzialmuseum, die jünger als 1900 sind, sind damals ins Sprengelmuseum gekommen. Und man hat so ein paar Konvolute vielleicht auch erstmal vergessen beim ersten Einzug 1979. So kam also diese Rolle etwas verspätet 3 Jahre später an und keiner wusste, was es ist. Es war ohne Vermerk. Man wusste nicht, wo es herkam. Und so lag es dann da und unsere Grafikkuratorin hat sich das Konvolut jetzt erstmals angeschaut und die Rolle mal aufgemacht, festgestellt, es sind russische Filmplakate, hat dann recherchiert und dabei kam heraus, also wir haben festgestellt, dass doch viele Plakate und vor allen Dingen auch einige Konstruktionszeichnungen dabei waren, die für eine große Presseausstellung, Pressa hieß die 1928 in Köln, war so eine Art Weltausstellung für Presseerzeugnisse, dass Elisitzky beauftragt war, für den russischen Pavillon, also ja, für die Sowjetunion damals, quasi einen großen Ausstellungspavillon zu entwerfen. Diese Gestaltungsskizzen sind in dem Konvolut mit dabei und dann haben wir festgestellt, dass ganz viele Künstlernamen auch in der Skizze auftauchen, die dann wiederum auch zu den Gestaltern der Plakate gehören. Es ist also naheliegend, dass diese Filmplakate Teil der Pressepräsentation der Sowjetunion gewesen ist. Dann gibt es einen Briefwechsel, aus dem dann hervorgeht, die sind dann alle nach Hannover gesandt worden. In Hannover in der Zeit war Alexander Dorner Direktor am damaligen Provinzialmuseum, also heutigen Landesmuseum, großer Museumsmann und Innovator in der Museumsgeschichte und der hat explizit eben auch Plakate gesammelt als Erzeugnisse moderner Kunst. Und dieser Alexander Dorner hatte auch ein Jahr zuvor Elisitzky beauftragt, einen Ausstellungsraum zu gestalten, nämlich das Kabinett der Abstrakten. Also er war ohnehin in engem Kontakt mit Elisitzky und es liegt nun nahe zu glauben, oder das ist unsere These, dass Elisitzky, weil er wusste, Dorner sammelt es, interessiert sich dafür, diese Plakate gesandt hat.
Also eine Ausstellung, die auch Ergebnis einer Forschung ist, so wie Sie es beschreiben, Herr Spieler.
Die ist Ergebnis einer Forschung und die werden auch wirklich zum allerersten Mal gezeigt. Die waren zum Teil im sehr schlechten Zustand. Wir haben die auch alle erstmal restauriert. Aber das ist jetzt großartig. Also wir zeigen ein Konvolut, das seit 1928 nie gezeigt wurde, jetzt ganz frisch. Und so kommt es auch rüber in dem Ausstellungsraum, muss man dazu sagen.
Die Plakate, die Filmplakate, die haben große Formate, die wirken ganz weit, ganz intensiv, kann ich mir vorstellen. Beschreiben Sie doch vielleicht mal an einem, zwei Plakaten, wie die wirken auf den Betrachter.
Ja, die wirken schon sehr martialisch zum Teil. Also Sie kennen das auch aus der Weimarer Republik, diese Plakate, die ja sehr wirkmächtig mit martialischen Figuren oft argumentieren. Also ich beschreibe vielleicht mal ein Plakat für Aelita, den Film, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Das ist eine lustige Geschichte, wo die Mission für die kommunistische Partei auf den Mars geschickt wird. Da ist ein Erfinder, der erfindet eine Rakete und die fliegen also zum Mars, um den Marsmännchen den Kommunismus beizubringen. Und da sieht man auf dem Plakat dann eine Pionierfigur, fast wie Ernst Thälmann später oder so, mit einer Rakete und die startet eben gerade in Richtung Mars. Das ist eine sehr klare Bildsprache, also in diesem Bauhaus-Design, aber dann ja oft mit etwas martialisch wirkenden Figuren, die auch ein Lenin-Plakat ist dabei, wo der Lenin da mit großer Oratorengeste irgendwie auftritt. Also sehr klare und eindrucksvolle Bildsprache.
Elisitzky und eine Rolle Plakate, Filmplakate der russischen Avantgarde. Bis Mitte November sind diese Filmplakate im Sprengelmuseum in Hannover ausgestellt. Reinhard Spieler war das, der Direktor des Sprengelmuseums. Wir haben das Gespräch am Nachmittag aufgezeichnet, als in Hannover die 18 Uhr Glocken geläutet haben. Wir haben es am Ende des Gesprächs im Hintergrund etwas gehört.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Bernard Stiegler. In Frankreich genoss der Philosoph großes Ansehen. Er war ein enorm vielseitiger Mensch, der auch als Direktor des von Pierre Boulez gegründete IRCAM es geleitet hat, ein Forschungsinstitut für Elektroakustik und Elektronik. Wesentlich war für Stiegler, dass er physikalische Erkenntnisse in seiner philosophischen Gedankenwelt integriert hat. Im Alter von 68 Jahren ist Stiegler gestorben. Eberhard Spreng erinnert an diesen experimentierfreudigen Philosophen.
Es ist noch nicht zu spät, das sagte Bernard Stiegler in den letzten Monaten immer wieder. Und er meinte damit die Chance der Menschheit, die befürchtete Klimakatastrophe durch ein kluges Verhalten doch noch abzuwenden. Der 1952 im Großraum Paris geborene Philosoph hat sich insbesondere in seinen letzten Lebensjahren darum bemüht, sein Nachdenken über Elend und Verheißung der Technologie in den Dienst fächerübergreifender Projekte zu stellen. Damit brachte sich Stiegler auch in die Debatte über ein von Menschen gemachtes Erdzeitalter ein, das von einem rapiden Anstieg der Entropie gekennzeichnet ist. Also eine immer größere Menge an zernutzter, entwerteter Energie, ein Verlust an Komplexität, ein weniger an Ordnung und ein mehr an Chaos. Das Zeitalter des Anthropozäns.
Tout ça repose sur des hypothèses et des thèses scientifiques.
Der Begriff fußt auf wissenschaftlichen Thesen, die im Anthropozän vor allem eine Erhöhung des Niveaus von Entropie sehen. In den thermodynamischen Gesetzen ist das die Dissipation, der endgültige Verlust von Energie. Dieses Zeitalter des Anthropozäns ist gekennzeichnet von Desorganisation, Durcheinander, Zerstörung, zum Beispiel sozialer Systeme, Zerstörung der Biodiversität, etwa der Artenvielfalt.
Vielleicht hat die Technikbegeisterung in Stieglers Kindheit den Grundstein gelegt für einen auch im Denken ungemein experimentierfreudigen Philosophen, der vor allem im letzten Lebensjahrzehnt versuchte, physikalische Erklärmodelle, wie zum Beispiel die der Thermodynamik, für seine Kritik der Technologien des Kapitalismus fruchtbar zu machen. Dessen letztlich in einer falschen Mathematik gefangene Ökonomie befeuert die Katastrophe, auf die die Menschheit zusteuert.
Le premier problème, c'est l'augmentation de l'entropie.
Das zentrale Problem ist die Erhöhung von Entropie. Also muss die Aufgabe der Wirtschaft sein, Negentropie zu fördern, also der Entropie entgegenzuwirken. Aber derzeit passiert genau das Gegenteil. International, zum Beispiel beim Bruttosozialprodukt, ist Entropie das, was in der gesamten kapitalistischen Buchhaltung Erträge schafft. Wir leben in einer Katastrophe, die von unserer Wirtschaft systematisch hervorgebracht wird. Das müssen wir ändern.
Negentropie, so Bernard Stiegler, das bewusste Ausscheren aus der Logik der technikgetriebenen Zerstörung, muss die Antwort der Menschheit sein, wenn sie sich nicht mit ihrem Ende abwenden will. Der Philosoph betonte aber auch, dass nicht das Lebewesen Mensch an sich entropiefördernd ist. Es sind seine Werkzeuge, seine Techniken, seitdem sie zum Motor einer technologischen Entwicklung wurden, die mit der frühen industriellen Revolution begann. Das ist der Moment, in dem die Technik elementare Grundgrößen der menschlichen Aktivität radikal veränderte. Zum Beispiel den Begriff dessen, was Arbeit ist.
Il faut être précis. Ça n'est pas du travail, c'est de l'emploi.
Wir müssen unterscheiden zwischen Arbeit und Beschäftigungsverhältnis. Das ist nicht dasselbe. Die Arbeit geht immer mehr in Beschäftigung auf. Das fing an mit der Handarbeit, die sich am leichtesten automatisieren ließ. Das Ergebnis war Proletarisierung, die Verwandlung von Arbeit in ein Lohnverhältnis. Arbeit basiert auf Wissen, das im Verlauf der Automatisierung immer mehr in die Maschinen übergeht. Also verliert der Arbeiter seine Kenntnisse an die Maschine. Mit der Handarbeit begann es, aber auf Dauer betrifft es uns alle.
Der Weg in die Philosophie war Bernard Stiegler nicht vorbestimmt. Im Gegenteil, mit 15 verließ er die Schulbank, um sich den Straßenkämpfen der 68er-Bewegung anzuschließen, wurde Mitglied der Kommunistischen Partei. Ein Filmstudium brach er ab, arbeitete als Bürohilfe, Kurier in der Landwirtschaft, bevor er in Toulouse einen Jazzclub leitete. Als seine Bank ihm den Dispo-Kredit strich, entschied sich Stiegler zur Selbsthilfe. Für künftige Starphilosophen eher unüblich, er bewaffnete sich, klebte sich einen falschen Bart an und überfiel seine Bank. Nach 3 weiteren Banküberfällen wanderte er für 5 Jahre ins Gefängnis, wo er das Fernstudium der Philosophie und Linguistik aufnahm. Jacques Derrida wurde auf den Hochbegabten aufmerksam. Bereits ein Jahr nach seiner Entlassung wird Stiegler Direktor am neu gegründeten Collège International de Philosophie. Zahlreiche weitere Aufgaben in Institutionen, Kultur und Wissenschaft folgen. Aber immer ist es Stieglers Fähigkeit, diverse Disziplinen aus Kultur-, Geistes- und Naturwissenschaften zusammenzudenken, die diesem Philosophen der Technik im französischen Wissenschaftsbetrieb eine Sonderrolle zuwiesen. In den letzten Monaten sah man ihn angegriffen, erschöpft. Er litt unter einer komplizierten Erkrankung, für die er keine Hoffnung mehr sah. Vor wenigen Tagen nahm er sich in seinem Haus in der französischen Provinz das Leben.
Zum Tod des Philosophen Bernard Stiegler war das Eberhard Spreng.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Irgendwer ist immer empört, seufzt Dennis Yücel in der Tageszeitung Die Welt. Hier wird munter skandalisiert, dort der Tugendterror beklagt. Von links nach rechts folgen die Debatten unserer Tage alle demselben Muster, beklagt der Weltautor und sieht in der Empörung eine Art Selbstbefriedigung. Sich meinungsverfolgt zu fühlen, kann ein prickelndes Gefühl sein, solange man insgeheim darauf vertrauen kann, dass einem nichts weiter droht, außer ein paar Unflätigkeiten auf Twitter, die man wiederum, je nach Gemüt weinerlich oder genüsslich, aber stets mit Stolz seinen Followern präsentieren kann. Dabei gehe es bei der ganzen Aufregung doch immer noch um den Austausch von Argumenten, so Yücel, und darum einfach mal die Meinung des anderen auszuhalten, denn eine offene Gesellschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie keine Grenzen setzt, sondern diese möglichst weit auslegt, diese ständig neu verhandelt, mit Ambiguitäten klarkommt und nur im äußersten Notfall die Staatsanwaltschaft zur Hilfe ruft und nicht gleich Sanktionen verlangt. Das klingt gut, aber schon eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellt genau diese These auf die Empörungsprobe. Taugt der Nick Neger als historischer Indikator für deutschen Rassismus? Natürlich ist das sogenannte N-Wort in der FAZ in Anführungsstriche gesetzt und natürlich wurden diese Figuren im 19. Jahrhundert so genannt, ob nun mit oder ohne rassistischem Hintergrund. Aber muss man sie deshalb heute noch so nennen? Empören Sie sich, liebe Hörer, oder lassen Sie es bleiben. Wir lesen weiter. Im dazugehörigen Artikel untersucht die Kulturhistorikerin Gabriele Wiesemann diese nickenden, dunkelhäutigen Figuren aus Holz und Gips, mit denen nach dem Gottesdienst Geld gesammelt wurde. Bei der bittenden Person etwa, so Wiesemann, finden sich keine Anzeichen für eine übertriebene oder diffamierende Verzerrung der Gesichtszüge. Sie hatte ganz im Gegenteil immer ein freundliches Antlitz, stand sie doch in der Kirche auf der Weihnachtskrippe und sollte keine Abneigung hervorrufen, sondern an das Mitleid der Gemeinde appellieren. Und somit erkennt sie wenig Anzeichen für aktiv gelebten Rassismus, zumindest nichts, was über die historische Tatsache einer stark hierarchisch geprägten Gesellschaft hinausgeht, an deren Spitze sich akademisch ausgebildete weiße Menschen platziert hatten. Auch diese Sätze dürften bei vielen Menschen zur Empörung ausreichen, sowie auch die folgende Überschrift in der Taz. Die polizeiliche Praxis des Racial Profiling, also der gezielten Kontrolle nicht weißer Menschen, existiert laut Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht. Die drei protokollierten Erfahrungsberichte sprechen dann selbstverständlich eine andere Sprache, etwa die der 30-jährigen Lena Mariama Meinhold. Meine Mutter beispielsweise ist weiß, 68 Jahre alt und kam erst einmal in eine Verkehrskontrolle in ihrem Leben. Mir passiert das als schwarze Frau viermal im Jahr. Empirisch ist das also eine eindeutige Sache. Doch die Aufregung darüber hält sich selbst im Freundeskreis der Betroffenen in Grenzen. Weiße Freunde, denen ich davon erzählt habe, meinten dann, ach, ich wurde auch schon einmal von der Polizei rausgezogen. Natürlich echauffieren sich die Feuilletons vom Mittwoch auch über ganz banale Dinge, etwa über Fußballmillionäre, die derzeit sang- und klanglos vor leeren Tribünen kicken. Christian Schröder hat für den Berliner Tagesspiegel das Europa-League-Spiel Leverkusen gegen Inter Mailand auf RTL gesehen und traute seinen Ohren nicht. Es handelte sich um eine Ohrentäuschung, eine akustische Fata Morgana. Die Fangesänge wurden eingespielt. So erlebte die Leverkusener Werkself beim Ausscheiden aus dem Finalturnier eine doppelte Demütigung. Die Soundkulisse kam ausgerechnet aus der Nachbarstadt vom Erzrivalen 1. FC Köln.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Guten Abend.